Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Heute gedenkt die Welt der Reaktorkatastrophe von Fukushima vor 10 Jahren, dem größten Atomunglück seit Tschernobyl. Sie hörten heute schon einige Informationen im Programm. In Deutschland hat der GAU in Japan zu einem Umdenken in Sachen Kernenergie geführt. Wir schauen mit einem saarländischen Vertreter der frühen Anti-Atom-Bewegung auf die Entwicklungen in Deutschland und der EU seit Fukushima. Außerdem in Baden-Württemberg hat vor 10 Jahren auch das erste Mal mit Winfried Kretschmann ein Grüner den Posten des Ministerpräsidenten eingenommen. Nun stehen am Sonntag wieder Landtagswahlen an und wir ziehen Bilanz zu 10 Jahren grüner Umweltpolitik. Und die sogenannte Maskenaffäre hat das Thema Lobbyarbeit und Korruption in dieser Woche nach ganz oben manövriert und beschäftigt derzeit die Bundespolitik. Aber wie sieht es eigentlich in den Ländern aus? Heute wurde ein Bundesländer-Ranking vorgestellt. Was drinsteht, erfahren Sie gleich. Das Thema Korruption ist derzeit in aller Munde. 2 Unionspolitiker sollen erst Masken vermittelt und dann von hohen Provisionszahlungen profitiert haben. Seit der sogenannten Maskenaffäre kocht die Debatte über Lobbyarbeit und Nebentätigkeiten von PolitikerInnen hoch. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht in der Rheinischen Post von beschämenden Einzelfällen und einem großen Imageschaden. Wie es hierzulande um Lobbyarbeit generell steht, beobachtet Transparency International Deutschland. Heute hat die Antikorruptionsorganisation bei einer Pressekonferenz in Berlin ein sogenanntes Lobby-Transparenz-Ranking für alle Bundesländer vorgestellt. Die Pressekonferenz für uns beobachtet hat Nadine Lindner. Wie die verschiedenen Länder im Ranking abschneiden, kann ich Sie jetzt fragen. Frau Lindner, was genau wurde da untersucht und was waren eigentlich die Kriterien?
Ja, also Transparency International hat sich insgesamt 4 Kriterien vorgenommen und hat dann die Gesetzgebung und die Regelungen in den Bundesländern dahingehend untersucht, ob von diesen 4 Dimensionen irgendwas vorhanden ist oder ob komplett alles fehlt. Diese 4 Dimensionen sind die Frage, ob es ein verpflichtendes Lobbyregister gibt, also das heißt, ob die Tätigkeit von Lobbyistinnen und Lobbyisten dort registriert wird. Dann die Frage, ob es einen legislativen Fußabdruck gibt, also das heißt, ob der externe Einfluss auf Gesetzentwürfe zum Beispiel in den Ministerien dann auch dokumentiert wird, sodass man weiß, wer da quasi in Anführungszeichen mitgeschrieben hat bei Gesetzentwürfen. Dann geht es um Karenzzeitvorschriften. Das wird dann interessant, wenn Regierungsmitglieder in die Wirtschaft wechseln, nachdem sie aus dem Amt ausgeschieden sind. Da ist nämlich die Frage, wie kurz oder wie lang ist eigentlich die Zeit, die damit einhergeht und wie groß und je kürzer die Zeit ist, desto größer könnten dann auch die Interessensüberschneidungen sein. Und dann geht es noch um Verhaltensregeln. Also das heißt, welche Regeln haben die Abgeordneten bei der Ausübung ihres Mandats? Und das hat man sich alles angeschaut in diesen 4 Dimensionen. Bei den Karenzzeiten wurden dann noch einige Negativbeispiele genannt, unter anderem Roland Koch, der in Hessen Ministerpräsident war und dann Vorstandsvorsitzender beim Baukonzern Bilfinger geworden ist, Dieter Althaus, ehemals Thüringer Ministerpräsident, der zum Autozulieferer Magna gegangen ist, oder auch zum Beispiel Stanislav Tillich, der bis 2017 Ministerpräsident in Sachsen war und seit 2019 Aufsichtsratsvorsitzender des Braunkohleunternehmens Mibrag ist, was in Sachsen auch große Interessen hat. Allerdings in Sachsen gibt es quasi keine Regelung für diese Karenzzeiten. Von daher ist dieser Wechsel anrüchig, aber nicht illegal. Und grundsätzlich gab es eine Beobachtung, die ich doch wirklich interessant und auch wichtig fand. Transparency International hat darauf hingewiesen, dass je niedriger die Ebene, also bei den Bundesländern, desto größer ist die Gefahr, dass die Transparenz leidet, weil Journalistinnen und Journalisten vielleicht in den Landeshauptstädten nicht ganz so genau hinschauen wie im Bund. Ich habe ja selber auch auf Landesebene gearbeitet und es ist nicht so, dass Journalisten da irgendwie schlechtere Arbeit machen, aber die sind teilweise schlecht besetzt, völlig überarbeitet. Und da geht es dann ums Blattmachen statt um investigative Recherche. Deshalb gab es noch diese Einschätzung von Norman Löckel von Transparency.
Unser Eindruck ist eher, je tiefer die Ebene, desto mehr haben wir das Problem der Korruption. Auf den Kommunen noch einmal viel stärker. Aber dadurch, dass die Medien dort nicht so präsent sind, wird eben nicht berichtet.
Ja, soweit Norman Löckel von Transparency International.
Also, Sie haben es schon angesprochen, ein paar Beispiele genannt. Wie unterschiedlich haben denn die Länder nun schlussendlich abgeschnitten? Wer ist der Spitzenreiter und wer ist Schlusslicht?
Also grundsätzlich muss man leider sagen, dass alle Länder schwach abgeschnitten haben. Transparency International hat es als ein Armutszeugnis beschrieben, wie dort die gesetzlichen Regelungen sind. Selbst beim Sieger Thüringen, dieses Bundesland hat am besten abgeschnitten, wurde noch nicht mal die Hälfte der Punkte, also nach diesen vier Dimensionen, erreicht. Thüringen steht an der Spitze, dann folgen mit großem Abstand Brandenburg und Schleswig-Holstein. Und am unteren Ende der Skala findet man die Länder Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Was für die gute Bewertung von Thüringen gesorgt hat, ist unter anderem, dass es dort einen legislativen Fußabdruck gibt, der zumindest einige Kriterien erfüllt, auch wenn es zum Beispiel dort die Möglichkeit gibt, die Offenlegung von Stellungnahmen bei den Gesetzentwürfen danach zu verhindern, was negativ war. Aber zum Beispiel in Bremen, da gibt es keine Regelung für ein Lobbyregister, keine Regelung für einen legislativen Fußabdruck. All das hat man vermisst, aber es gibt auch ein kleines Hoffnungszeichen. Es gibt ja einige Landtagswahlen in diesem Jahr und damit natürlich auch neue Koalitionsverträge und damit auch die Hoffnung und sozusagen auch die Möglichkeiten, dass sich dort irgendwas ändert und auch die Hoffnung, dass es einen Nachzieheffekt gibt unter den Ländern, weil keiner will ja die rote Laterne haben bei diesem Ranking von Transparency International.
Natürlich stellt sich dann die Frage, woher kommen diese Unterschiede? Macht es auch zum Beispiel was aus, welche Parteien die Länder gerade regieren?
Nee, das habe ich heute auch gefragt, weil im Bund ist ja die CDU immer mal wieder auf der Bremse, was diese Transparenzregelung angeht. In den Ländern zeigt sich das nicht. Zum Beispiel bei Thüringen, das ist links regiert, schneidet gut ab. Bremen, da regiert die Linke auch mit, wenn auch unter einem SPD-Regierungschef. Also und Bremen schneidet schlecht ab. Also da hatte ich das Gefühl, das geht doch relativ wild dort durcheinander.
Und noch ganz kurz, Stichwort Maskendeals, wurde darüber heute auch gesprochen?
Ja, es wurde darüber gesprochen, zum Beispiel, ob es auch auf Ebene der Länder vergleichbare Maskendeals gibt, wie jetzt im Bund aufgeflogen sind. Also das heißt Empfehlungen von Unternehmen, Gegenzahlung von Provision. Da ist noch nichts bekannt, aber es wurde grundsätzlich auch auf Bundesebene dafür plädiert, sowas wirklich gesetzlich zu regeln und jetzt nicht über so Selbstverpflichtungen von Abgeordneten, damit diese Regeln auch verbindlich für alle dann sind.
Informationen zum aktuellen Lobby-Transparenz-Ranking habe ich bekommen von meiner Kollegin Nadine Lindner in Berlin. Vielen Dank. Zum 10. Mal jährt sich heute die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Ein Erdbeben der Stärke 9 im Nordosten Japans führte erst zu einem Tsunami und dann zum schlimmsten Atomunglück seit Tschernobyl. Ein Unglück, das viele in einem hochentwickelten Industrieland wie Japan nicht für möglich gehalten hätten. Danach kam es auch hier in Deutschland zum Kurswechsel. Angela Merkel verkündete die Energiewende weg vom Atomstrom und das, obwohl ihre schwarz-gelbe Regierungskoalition damals erst wenige Wochen zuvor die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke beschlossen hatte. Ein Erfolg für die Anti-Atom-Bewegung, um die es in Deutschland seitdem etwas ruhiger geworden ist. Wie sich die Diskussion um die Atomenergie 10 Jahre nach Fukushima in Deutschland und im EU-Ausland entwickelt hat, berichtet Tonja Koch.
Sirenen heulen, Telefone schrillen, Menschen irren umher. Es ist eine Szene aus dem Film Supergau, die letzten Tage Luxemburgs. Im Wechsel von Dokumentation und Fiktion zeigt der luxemburgische Regisseur Julien Becker, was passiert, wenn das französische Kernkraftwerk Cattenom, das unmittelbar an der deutsch-luxemburgischen Grenze liegt, in die Luft fliegen würde.
Die Situation von Cattenom und Luxemburg ist einzigartig, ja, weil wenn es ein Problem in Cattenom gibt, ein schlimmeres Problem, wie wir im Film beschreiben, eine Katastrophe der Stufe 7, wie in Fukushima, dann könnte ganz Luxemburg eben unbewohnbar sein. Und das heißt, dass dann ein ganzes Land verschwinden würde.
Mit der Gemeinschaftsproduktion von Arte und dem Norddeutschen Rundfunk, die im April ausgestrahlt werden soll, will Becker aufrütteln.
Was wir wollen, ist, dass das Thema auf den Tisch liegt, dass die Bürger der ganzen Region daran erinnert werden, dass die Problematik da ist und dass sowas geschehen könnte.
Nach langem Hin und Her und anhaltenden Protesten hatte der französische Energieversorger EDF Fessenheim das älteste französische Kernkraftwerk am Oberrhein im vergangenen Jahr stillgelegt. Seitdem sei es ruhig geworden um die Anti-Atom-Bewegung, sagt der ehemalige SPD-Europaabgeordnete und Anti-Atom-Gegner der ersten Stunde, Jo Leinen.
Sie ist jedenfalls nicht mehr sichtbar und auch nicht so lebendig, wie das schon mal der Fall war.
Auch für Leinen sind die Zeiten vorbei, in denen er mit Megafon in der Hand in der ersten Reihe einer Anti-Atomkraft-Demo steht. Aber dem Ziel sei er nach wie vor verbunden.
Na, ich habe die Aufgabe, mit anderen ein Atommüllendlager zu finden für die Republik. Insofern schließt sich für mich ein 45-jähriger Kreis. Vor 45 Jahren am Oberrhein mit dem Atomkraftwerk Wiehl ist bei mir der Knopf geplatzt, dass die Kernspaltung nicht nur ein physikalischer Vorgang, sondern auch ein hochpolitischer Vorgang ist.
Wiehl wurde nicht gebaut, aber Mitte der 1980er Jahre wurde der Salzstock in Gorleben ausgebaut, um den strahlenden Atommüll aufzunehmen. Der Versuch stellte sich schließlich als untauglich heraus. Im Hinblick auf ein geeignetes Endlager habe Deutschland 40 Jahre verloren, glaubt Leinen.
Wir fangen wieder von ganz vorne an. Und diesmal soll alles viel besser gemacht werden. Es soll transparent sein, die Bürger sollen mitentscheiden und es soll auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen vorgehen. Aber ich mache mir keine Illusion, egal wo der Ort ist, da wird es Widerstand geben.
Die derzeit geführte Diskussion, ob die Atomenergie nicht doch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, den Klimawandel zu stoppen, hält Leinen für zu kurz gegriffen. Bei einer ehrlichen Kostenrechnung, die den gesamten Prozess im Auge habe, von der Urananreicherung bis hin zur Atommüllentsorgung, sei die Atomenergie weder klimafreundlich noch preiswert. Der deutsche Weg sei der richtige, ist Leinen überzeugt.
Also ich glaube, die Energiewende, die Deutschland begonnen hat, an der wir uns natürlich sehr schwer tun, weil wir mit die Ersten waren, sowas zu machen, diese Energiewende wird Karriere machen und wird auch ein Exportartikel in andere Länder Europas wie weltweit.
Noch sieht es nicht unbedingt danach aus. Frankreich macht nur Trippelschritte weg von der Atomkraft und auch andere europäische Länder wie Ungarn, Tschechien, Finnland oder auch Großbritannien halten an der Atomenergie fest. Und sie haben europäisches Recht auf ihrer Seite. Denn der 1957 geschlossene Euratom-Vertrag ist nach wie vor in Kraft. Sein Ziel ist es, die Menschen in den EU-Mitgliedstaaten ausreichend mit Atomenergie zu versorgen. Sämtliche Versuche, den Vertrag zu ändern oder über juristische Verfahren zu Fall zu bringen, sind bislang gescheitert.
Die Hartleibigkeit liegt an der Einstimmigkeit, die notwendig ist. Dieser Vertrag kann eigentlich nur abgeschafft werden, wenn alle dafür sind.
Auch 10 Jahre nach Fukushima ist die EU davon weit entfernt.
Aus dem Saarland berichtete Tonja Koch. Wasserwerfer und Schlagstöcke gegen Stuttgart 21 Demonstrierende. Einen trifft der Wasserstrahl direkt ins Gesicht. Das Bild von ihm und seinen blutenden Augen ist bundesweit bekannt. Der 30. September 2010 wird als schwarzer Donnerstag in Stuttgarts Geschichte eingehen. Das Bauprojekt Stuttgart 21 gilt als ein Faktor, der den Grünen vor 10 Jahren Aufwind für die Landtagswahlen beschert hat. Mit der Reaktorkatastrophe in Fukushima war das Ende von CDU-Ministerpräsident Stefan Mappus und der Aufstieg der Grünen unter Winfried Kretschmann endgültig beschlossen. Am Sonntag nun steht der erste und einzige grüne Ministerpräsident wieder zur Wahl. Zum dritten Mal. Doch wie viel hat sich in diesen 10 Jahren grüner Regierung in Baden-Württemberg getan in Sachen Klima- und Umweltpolitik? Wir ziehen Bilanz mit unserer Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Frau Thoms, war der Erfolg der Grünen vor 10 Jahren nur durch Stuttgart 21 und Fukushima möglich oder welche Faktoren haben da noch eingespielt?
Das würde, glaube ich, zu kurz greifen. Man muss es schon sagen, grundsätzlich sind die Grünen hier schon immer eher dem Realo-Lager zugeneigt, sind eher konservativer als im Rest Deutschlands. Und das ist die Grundlage dafür, dass sie überhaupt so viel Zustimmung bekommen konnten. Klar, Sie haben es beschrieben, die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 haben sie auch mit nach oben getragen, auch weil man sich damals eben klar für einen Volksentscheid über dieses Bahnprojekt ausgesprochen hat. Und interessant, ich habe nochmal die Umfragen von 2011 mir angeschaut und da waren die Grünen tatsächlich einen Monat vor der Wahl wieder zurückgegangen in der Zustimmung. Man war so um die 20% hatte man Zustimmung und mit dem Atomunfall und dem Atomausstieg in Deutschland ging das dann nochmal ordentlich nach oben. Also einen entscheidenden Faktor hat dieser Unfall tatsächlich gespielt.
In seiner ersten Legislaturperiode regierte Winfried Kretschmann noch zusammen mit der SPD. Wie viel hat sich in dieser Zeit beim Thema Umwelt und Klima bewegt?
Damals hat man die Energiewende schon durchaus mit Elan angepackt, hat auch Weichen gestellt. Der Atomausstieg auf Bundesebene hat da ganz gut dazu gepasst, hat auch hier die beiden Atomkraftwerke, das zweite wird Ende nächsten Jahres abgeschaltet, dann eben zurückgebaut. Und schön kann man das sehen am Beispiel Windkraft. Das Ziel war, 1200 Windräder sollte es geben bis Ende letzten Jahres. Da waren dann erstmal die Planungen, Genehmigungsverfahren, aber das ging dann schon so richtig los in der zweiten Hälfte der Legislatur von Grün-Rot. Und bis 2017 hatte man tatsächlich die Zahl auch verdoppelt. Also ein bisschen mehr als 700 Windräder standen da in Baden-Württemberg. Heute, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, sind es genau 729. Da ist also nicht viel passiert in den letzten 3 Jahren und die Gründe sind vielfältig. Natürlich gibt es immer auch wieder noch Widerstände vor Ort. Auch Naturschutzbedenken spielen da eine Rolle, aber auch die nicht so tolle geografische Lage für Windkraft in Baden-Württemberg. Wir haben hier viele Mittelgebirge, keine Küste natürlich und kein großes Flachland und die Bedingungen vom Bund wurden 2017 geändert, was bundesweite Ausschreibungen hier schwieriger gemacht hat zu gewinnen. Aber klar, am Ende steht, die Ziele sind definitiv nicht erreicht worden.
Sie haben es angesprochen, Winfried Kretschmann regierte erst unter Grün-Rot und dann später als Grün-Schwarze Koalition. Was hat sich seit diesem Regierungswechsel noch geändert?
Grundsätzlich sind die Ziele der beiden Parteien erstmal nicht mehr so ähnlich oder man kann auch sagen, liegen oft weit auseinander, wenn es um Klimaschutz geht. Es ging zum Beispiel in dieser Legislatur um eine Novelle des Klimaschutzgesetzes und da hat man sich gefühlt 1 Jahr, 1,5 Jahre drum gestritten. Da ging es zum Beispiel um die Pflicht. Die Grünen wollten eine Pflicht für Photovoltaik auf Dächern von Neubauten einführen. Das hat die CDU dann am Ende verhindert. Am Ende gab es eine Pflicht nur für gewerbliche Gebäude, aber nicht für Wohnhäuser. Und insgesamt liegen die erneuerbaren Energien sind zwar nach oben gegangen in den letzten 10 Jahren. Sie liegen bei knapp 1/3. Aber der meiste Strom kommt nach wie vor aus Atomkraft, wenn auch natürlich jetzt importierter Strom. Viel Streit gab es übrigens auch im Bereich Verkehr, der ja beim Klimaschutz eine große Rolle spielt. Wir erinnern uns an die Diskussion um die Fahrverbote in Stuttgart und anderen Städten. Da ging es auch um CO2-Einsparziele und die hat man im Land mit Ach und Krach jetzt erreicht. Also man hat sich zumindest selber bescheinigt. Der Umweltminister hat noch keine genauen Zahlen vorliegen, hat aber prognostiziert, dass es reichen wird. Und das wohl auch vor allem, weil wegen Corona letztes Jahr so wenig auf den Straßen los war.
Mit Bitte um kurze Antwort. Das klingt alles nach ein bisschen Stagnation statt Fortschritt beim Herzensthema Umwelt bei den Grünen. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Diese Photovoltaikpflicht will man auf jeden Fall einführen. Das ist ein Ziel, auch 1000 neue Windkraftanlagen bauen. Und man hat sich dem 1,5-Grad-Ziel verschrieben. Also alles sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Da dürfte sehr gespannt sein, mit welchem Koalitionspartner man das umsetzen will. Und wie auch der grüne Ministerpräsident, der ja immer gerne bereit ist zu Kompromissen, dann agieren wird, wenn er wiedergewählt wird.
Genau, am 14. März, am Sonntag, stehen Landtagswahlen in Baden-Württemberg an. Eine Bilanz zu 10 Jahren grüner Umweltpolitik in Baden-Württemberg habe ich gezogen mit unserer Korrespondentin Katharina Thoms in Stuttgart. Vielen Dank. Lolli-Tests an Schulen. Über dieses Thema informiert gleich nach den Nachrichten die Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Thekla Jahn am Mikrofon. Deutschland heute endet an dieser Stelle mit Beiträgen aus Berlin, dem Saarland und Baden-Württemberg. Ich bin Antran, ich bedanke mich fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.